Ja, danke. Ich möchte heute und im Folgenden eigentlich einen Begriff der Medienphilosophie in Aktion vorführen. Das heißt also, ich möchte den Gebrauch von Medienphilosophie vorführen und damit diesen Gebrauch zur Diskussion stellen. Und zwar möchte ich anhand dieser berühmten Debatte zwischen Jacques Derrida und John Searle über die Sprechakttheorie bzw. über den Kommunikationsbegriff und die angemessene Art und Weise, wie man über ihn philosophieren sollte. Angesichts dieser Debatte möchte ich erstens zeigen, dass gegenwärtige Philosophie nolens volens Medienphilosophie ist, dass zweitens Medienphilosophie nur im Widerstreit mit sich möglich ist und dass drittens die gegenwärtige Philosophie unzureichend darauf reflektiert, Medienphilosophie zu sein. Zunächst scheint mir aber wichtig festzuhalten, dass Medienphilosophie Philosophie ist. Und in der Philosophie geht es nach dem klassischen Verständnis darum, die Möglichkeiten und Grenzen des Denkens zu bestimmen. Dies kann selbstverständlich nur im Rahmen der Möglichkeiten und Grenzen des Denkens selbst geschehen. Philosophie ist also, wie wir wissen, nach dem klassischen Topos das Denken des Denkens. Allerdings ist dabei keineswegs von vornherein ausgemacht, dass dieses Denken des Denkens möglich ist. Es könnte ja durchaus sein, dass die Bestimmung der Möglichkeiten und Grenzen des Denkens außerhalb der Möglichkeiten des Denkens liegt. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir vor dem Hintergrund einer gut 2000-jährigen philosophischen Traditionszusammenhangs philosophieren und immer noch nicht wissen, wie das Denken zu denken ist, könnte man schon skeptisch werden, ob das überhaupt geht. Gott sei Dank wissen wir seit David Hume, dass oft und oft gemachte Erfahrungen gar nichts beweisen. Selbst nach 2 Millionen Jahren unschlüssiger Philosophiegeschichte könnte man nicht darauf schließen, dass das philosophische Projekt grundsätzlich abwegig ist. Zwar gibt es keinen Grund zur Hoffnung, aber immerhin auch keinen zwingenden Grund aufzuhören. In jedem Fall gilt aber für die Gegenwartsphilosophie, an der Philosophie fasziniert heute nicht so sehr die Verheißung, zur unbedingten Wahrheit und Wirklichkeit des Denkens zu kommen, als vielmehr die Nachhaltigkeit des philosophischen Reflexionsmotivs trotz aller historischen Entmutigung. Trotz aller historisch verbürgten Fragwürdigkeit des philosophischen Unternehmens bleibt der Versuch radikaler Reflexivität verführerisch. Denken ist offenbar unbescheiden. Und Kit Fine, der die philosophische Reflexivität gegenwärtig vielleicht am radikalsten zur Geltung bringt, hat diese Lage, in der sich das Philosophieren heute befindet, besonders prägnant beschrieben. Philosophy is the strangest of subjects. It aims at rigor and yet is unable to establish any results. It attempts to deal with the most profound questions and yet constantly finds itself preoccupied with the trivialities of language. And it claims to be of great relevance to rational inquiry and the conduct of our life and yet is almost completely ignored. But perhaps what is strangest of all is the passion and intensity with which it is pursued by those who have fallen in its grip. Und mir scheint sich angesichts dieser Lage folgende Idee von Medienphilosophie geradezu aufzudrängen. Medienphilosophie wäre als ein Denken des Denkens zu bestimmen, das sich der Grenze zwischen seiner Möglichkeit und seiner Unwahrscheinlichkeit dadurch zu versichern bemüht, dass es darauf reflektiert, dass das Denken des Denkens nicht bei sich bleiben kann. Dass es, mit Hegel zu reden, nicht in der finsteren Innerlichkeit des Gedankens verbleiben darf, um sein zu können, was es sein will. Das Denken des Denkens muss, um sich zu realisieren, ein Klingen des Denkens, ein Scheinen des Denkens, ein Reden des Denkens und ein Lesen des Denkens sein. Aber ist das dann noch das Denken des Denkens? Dies zu klären ist Gegenstand der Medienphilosophie, nämlich die unwahrscheinliche Selbstgewissheit des reflexiven Denkens in ihren inkommensurablen medialen Realisaten zur Geltung zu bringen und es vielleicht aufzuheben. Thema der Medienphilosophie wäre so gesehen, zu zeigen, wie Medien gegeneinander denken. Oder wenn das zu sehr danach klingt, als wenn Medien Subjekte wären, wie Medien gegeneinander denken machen oder gegeneinander denken lassen. Aus medienphilosophischer Sicht wirkt die traditionelle Philosophie wie das verzweifelte Bemühen, keine Medienphilosophie sein zu müssen. Seit jeher arbeitet sich die Philosophie an der Opazität der Darstellungsmittel des Denkens ab. und sucht sie zur Transparenz zu zwingen. Wo die Herrschaft medialer Formen war, Klischees, verblasste Metaphern, Sprichworte und Litaneien, soll eine allgemeine, universell verbindliche, transparente Darstellung des reflexiven Denkens treten. Die mediale Relativität des öffentlichen Denkens soll aufgehoben werden. Das Ziel der Philosophie ist Philosophie sans phrase. Aber der Weg dahin kann nur Medienphilosophie sein, die philosophische Beherrschung und reflexiv kontrollierte Einhegung der sperrigen Medialität. Dieser Sachverhalt, dass sich das Denken des Denkens seit jeher mit seinen Medien auseinandersetzen muss, um sich zu verwirklichen, teilt sich a fortiori in der Philosophie mit, die uns nahe geht und am nächsten ist, in der Gegenwartsphilosophie. Und wann beginnt die Gegenwartsphilosophie, die Philosophie unserer Gegenwart? Um ein gegriffenes, aber nicht völlig beliebiges Datum zu nennen, seit den 1880er Jahren. Seit mit Freges Begriffsschrift und Nietzsches Zarathustra die Reflexivität der philosophischen Darstellungsmittel explizit wurde und die analytischen und poetischen Mittel des Philosophierens erstmals auf so spezifisch gegenwärtige Weise Ausdruck fanden, haben wir es mit einer verschärften Spannung zwischen medialen Weltinszenierungen einerseits, medialen Orientierungen philosophischer Darstellungen andererseits und einer integralen Medienreflexion des reflexiven Denkens dritterseits zu tun. Und dabei bilden die Analytik Freges und die Poetik Nietzsches die paradigmatische Polarität der Medienphilosophie ab, die im Widerstreit mit sich selbst das philosophische Unternehmen betreibt. In der gegenwärtigen Fachphilosophie trägt dieser Widerstreit den bemerkenswert unphilosophischen, undurchdachten Namen der Unterscheidung zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie. Diese völlig schiefe, kategorial-geografische Unterscheidung ist auf beiden Seiten abwegig. Als wenn die sogenannte kontinentale Philosophie etwas anderes täte, als zu analysieren, und als wenn nicht viele maßgebliche Arbeiten der analytischen Philosophie kontinentaler Provenienz wären. Gleichwohl bezeichnet diese Unterscheidung in der Tat einen denkstilistischen Graben, der kaum zu überbrücken scheint, überbrückbar zu sein scheint. Die Philosophien Heideggers und Carnaps oder Adornos und Poppers spielen bei aller wechselseitigen Kritik sozusagen aneinander vorbei. Während Heidegger gegen Adorno oder Carnap gegen Popper sinnvolle Antagonismen ergibt, sind Heidegger gegen Carnap und Adorno gegen Popper merkwürdig falsch aufgestellt. Das kann ich jetzt als Behauptung mal so stehen lassen. Man müsste das näher entfalten, warum das so ist. Nun könnte man gegen die Diagnose einwenden, dass dieser Graben zwischen kontinentaler und analytischer Philosophie vielleicht in der Hochmoderne relevant gewesen sei, aber heute, da man von postanalytischer Philosophie und von postmoderner Bricolage spricht, denkstilistisch nicht mehr wirklich prägend sei. Und in der Tat hat etwa Quine für den analytischen Bereich die Metaphysik wiederentdeckt und respektabel gemacht. Und umgekehrt hat etwa der als kontinental verbuchte Habermas die sprachanalytisch motivierte Metaphysikkritik in sein sozialphilosophisches Begründungsprogramm eingearbeitet. Ich meine aber, dass diese Evidenzen täuschen. Und nach wie vor ist in der Philosophie einerseits ein Unwillen gegenüber einer vermeintlich leerlaufenden formallogischen Analyse ausgedachter Begriffsräume zu spüren und andererseits ein ausgeprägter Hass gegen formallogisch nicht satisfaktionsfähiges Spekulieren. So antwortet etwa der schon erwähnte Kit Fine auf die Frage, was er von nicht-analytischer Philosophie halte, mit einem scharfen »Ich verachte sie«. Ich zeige Ihnen mal die Interviewstelle und bitte achten Sie auch auf die Sprechhaltung von Kit Fine, die er einnimmt, wenn er die nicht-analytischen Philosophen als Betrüger bezeichnet und auf die Nachfrage, dass das vielleicht doch nicht für die ganze nicht-analytische Philosophie gelte, meint, sicher, es habe ja auch den einen oder anderen guten Nazi gegeben. Das maliziöse Lächeln bei hohem Stimmtonus lässt den Vernichtungswunsch geradezu spürbar werden.
Disagreement. but this is, you know, it takes me some time to fully explain the semantics, but
yeah. I mean, you don't have to. Trying to get a glance
at that. Jetzt kommt's.
What's your opinion about non-analytical philosophy?
What's your opinion about non-analytical philosophy?
I despise it.
You have any precision on that, or any motivation?
Well, there may be. I mean, non-analytic philosophy is a very broad term, so I don't want to say that it's all bad. I'm sure there were good Nazis, but the, what
there
bothers?
There are certainly some features that you.
Yeah.
Dislike.
So what the main thing that I dislike about it is that it's fraudulent. I genuinely believe that many of the people who are doing it, and indeed who are quite famous, are frauds. And that for me is the main objection I have to it. I probably feel more strongly about this than is healthy. I mean, if one was kind to these people, you'd think they would know no better. But I think you can actually almost demonstrate that there are cases when they do know better, decided to engage in fraudulent intellectual activity.
Ja, ich paraphrasiere nochmal. Also er sagt, es sind Betrüger. Und man könnte unter Umständen, wenn man freundlich sein wollte, sagen, sie wissen es nicht besser. Aber bei manchen Leuten kann man tatsächlich fast demonstrieren, dass sie es besser wissen könnten nach den Denkmitteln, die sie einsetzen. Und dass es tatsächlich einfach ein betrügerischer, ein öffentlicher, intellektuell betrügerischer Akt sei, der die nicht-analytische Philosophie auszeichnet. Das ist sozusagen, der Sessel ist das... das Format dieses Interviews hat er sich offensichtlich nicht selber ausgesucht. So, ich mache es jetzt wieder groß. Okay. Was sind das für Energien, die diesen negativen Affekt speisen? Woher kommt die Wut inmitten der Philosophie, wenn doch der Adornische Satz gilt, wer denkt, ist nicht wütend? Ich möchte diese Frage am Beispiel der Derrida-Searle-Debatte nachgehen, die wie geschaffen dafür ist, diesen Energien auf die Spur zu kommen. Ihren Anfang nimmt diese Debatte mit einem Text von Jacques Derrida, Signaturereignis Kontext, aus dem Jahr 1971, in dem er die Sprechakttheorie John Austens dafür kritisiert, bewusst undeutlich autorisierte Sprechakte der Ironie, der Verstellung und der Kunst normativ aus dem Gegenstandsbereich der Sprechakttheorie auszuschließen, um ihre theoretische Kohärenz zu sichern. Eben dadurch aber einen ideologischen Effekt produziert. Dagegen stellt er sein Konzept der unhintergehbar graphematischen Natur der Sprache, die im Grunde darin bestehe, dass der sprachliche Ausdruck als solcher von der Sprecherintention, dem Zeichenreferenten und dem Hörerverständnis ontologisch getrennt sei. Und nur auf künstliche und stets prekäre Weise auf Sprecherintentionen, Zeichenreferenten und Hörerverständnisse eindeutig bezogen werden kann. Nach der amerikanischen Übersetzung und Publikation dieses Textes in der Zeitschrift Glyph, den Johns Hopkins Textual Studies im Jahr 1977, schreibt John Searle eine vernichtende Kritik dieses Textes. Searle war Ende der 1960er Jahre mit dem Buch Speech Acts auf die philosophische Bühne getreten, einem Buch, das instantan zu einem modernen Klassiker der Sprachphilosophie wurde. In diesem Buch, und das scheint mir affektpolitisch nicht ganz unerheblich zu sein, rechtfertigt Searle durch sehr sorgfältige Begriffsklärungen den sprachanalytischen Ansatz seines verehrten akademischen Lehrers John Longshaw Austin, der seinerseits in dem Buch mit dem schönen Titel How to do things with words 1960 das Paradigma der Sprechakttheorie erstmals und noch recht vage vorgestellt hatte. Searle wirft Derrida durchaus zu Recht vor, den für Derridas Argumentation zentralen Begriff der Iteration vieldeutig zu verwenden. Eine differenziertere Unterscheidung der Sachverhalte, die von Derrida Iteration genannt werden, würde zeigen, dass das Moment der Unverfügbarkeit eindeutiger Bedeutung durchaus nicht so unheimlich in der Sprache west, wie Derrida behauptet. Searle leugnet nicht die Möglichkeit sprachlicher Vagheit. Die Ausklammerung unklar autorisierter Sprechakte verdanke sich bei Austin aber rein methodologischen Gründen und habe keinerlei normative Implikationen. Diese Kritik, so relevant und diskussionsbedürftig sie ist, wird allerdings von Searle in einer abkanzelnden Oberlehrermanier vorgetragen und gipfelt in dem Satz: Derrida has a distressing penchant for saying things that are obviously false. Im selben Heft des Journals Glyph kontert Derrida diesen Angriff unter dem Titel Limited Inc. ABC. Und er überbietet darin den oberlehrerhaften Affront Searles, indem er seinerseits Searle gar nicht als Gesprächspartner adressiert, sondern ihn gleichsam als Material verwendet. Derrida konzentriert sich ganz auf die Textgestalt von Searles Antwort und argumentiert in einer Art Kampfphänomenologie. Searle wird quasi durch Epoche vernichtet. Derrida überlegt angesichts der textphänomenologisch unklaren Bedeutungspotenziale des Wortkörpers Searle und seiner semantischen Funktionen im Text, dass Searles Antwort möglicherweise von einem Konsortium verfasst worden sei, einer Personengesellschaft mit beschränkter Haftung, einer Limited Incorporated oder Limited Inc., mit begrenzter Tinte, lies beschränkter Denkkraft, oder einer Société à Responsabilité Limitée, abgekürzt Searle. Mit diesem ingeniösen, bitterscharfen Wortspiel gibt Derrida ein fulminantes Beispiel für den unverfügbaren Echoraum der Sprache, den er mit seinem Begriff der offenen Iterabilität anvisiert und vernichtet zugleich literarisch den Autor Searle und sein oberlehrerhaftes Gehabe. John Searles Rache lässt etwas länger auf sich warten, ist aber dafür umso perfider. In einer Buchbesprechung aus dem Jahr 1983 in der New York Review of Books erläutert Searle einmal mehr die begriffsrationalen Schwächen der Dekonstruktion, um dann zu kolportieren: Michel Foucault once characterized Derrida's prose style to me as obscurantisme terroriste. The text is written so obscurely that you can't figure out exactly what the thesis is, hence obscurantism. And then when one criticizes it, the author says, vous m'avez mal compris, vous êtes idiot, hence terrorist. Diese öffentliche Diskriminierung eines Kollegen als unzurechnungsfähigen Fachvertreter durch Zitation eines Privatgesprächs mit einem unzweifelhaft renommierten Kollegen konterkariert das derridasche Spiel durch brutale soziale Faktizität. Und bekanntlich ist die fachöffentliche Diskriminierung Derridas, etwa der öffentliche Prozess der Oxforder Philosophie gegen die Ehrendoktorwürde Derridas, eine Form der Ächtung gewesen, die Derrida mehrfach ausgesetzt war. Was zu Beginn noch wie eine Fachdebatte erscheinen konnte, wurde spätestens mit dieser Rezension zur philosophischen Hintertreppe. In der Textsammlung, die Derrida unter dem Titel Limited Inc. 1988 herausgab, tauchen die Texte Searles nicht auf. Er hatte ihren erneuten Abdruck nicht genehmigt. Gleichwohl ergab sich seit den späten 1980er Jahren ein lebhafter Diskurs über die thematischen Fragen, die in der Derrida-Searle-Debatte eher performativ aufgeworfen als explizit thematisiert worden sind. Um nur einige exemplarische Belegbeispiele zu nennen, etwa Manfred Frank hat sich unter dem Titel Die Entropie der Sprache, Überlegungen zur Debatte Searle-Derrida geäußert, 1989 schon, und Dirk Werle hat kürzlich 2007 nicht mehr ganz so kürzlich, die Kontroverse zwischen John Searle und Jacques Derrida erneut betrachtet. Im amerikanischen Sprachraum sind schon aus den späten 80er Jahren Titel wie Iterability and Meaning, the Searle-Derrida Debate und Another Look at the Derrida-Searle Debate von Mark Alfino erschienen und schließlich in den 2000er Jahren Language, Philosophy and the Risk of Failure, Rereading the Debate between Searle and Derrida. Also die Derrida-Searle-Debatte ist sozusagen zu einem festen Referenzpunkt philosophischer Kommentare geworden. Der medienphilosophische Gesichtspunkt, den ich nun ins Spiel bringen möchte, lässt sich gegen die Derrida-Searle-Debatte und ihre philosophisch-literaturwissenschaftliche Sekundäranalyse, wie sie in den genannten Aufsätzen inszeniert wird, profilieren. Sowohl die Debatte selbst als auch ihre sekundäre philosophisch-literaturwissenschaftliche Analyse geht implizit von einem logisch strukturierten Raum der Debatte aus. In etwas parodistischer Manier könnte man diesen Raum im Stil der analytischen Philosophie folgendermaßen beschreiben. Ups. Wir haben LI, also Limited Inc., und zwar in der Position der mit dem positiven Wahrheitswert, der nicht extra notiert werden muss. Wir haben die Negation von LI, wir haben die LI-Aporie und wir haben die Negation der LI-Aporie. Und normalsprachlich würde man das so formulieren: LI Derrida hat recht, negativ LI Searle hat recht, die Aporie von LI wäre, Derrida und Searle haben recht, und die Negation dieser Aporie wäre, weder Derrida noch Searle haben recht. Und für alle vier Positionen finden sich Vertreter, und ein neuerlicher Debattenbeitrag könnte nun versuchen, durch minutiöse logische Analyse herauszuarbeiten, welche der im logischen Raum möglichen Positionen am besten gerechtfertigt werden kann. Es gibt allerdings eine fünfte Position. Diese fünfte Position, die den Standpunkt der Medienphilosophie markiert, besteht darin, dass sich die Positionen, die sich im logischen Raum ausschließen, im medialen Raum komplementär ergänzen. Gäbe es keinen solchen medialen Raum, der den verschiedenen logischen Positionen als Common Ground ihrer Diskussion dienen könnte, dann wäre selbst der logische Raum der einander ausschließenden Positionen nicht denkbar. Es gäbe nur schlicht die inhaltsleere Wahrheit, die Wahrheit von nichts bzw. die Wahrheit von allem. Aus medialer Perspektive zeigt sich, dass alle genannten logischen Positionen unter geeigneten medialen Voraussetzungen bezogen werden können. Statt dies für alle vier Positionen durchzuspielen, möchte ich die These plausibel machen, indem ich den theoretischen Referenten der Debatte, die Sprechakttheorie, medientheoretisch kommentiere. Der innovative Einsatz der Sprechakttheorie von Austin war folgender. Die klassische sprachanalytische Philosophie versuchte, das Denken des Denkens hinsichtlich der sprachlichen Möglichkeitsbedingungen propositionaler Einstellungen auf den Begriff zu bringen. Dabei ging es vor allem so vor, die kompositionale Natur der Sprache zu untersuchen, also den Umstand, dass sprachliche Ausdrücke zusammengesetzt und relativ frei kombinierbar sind. Das Denken des Denkens sollte durch die Syntax wahrer Aussagen durchsichtig gemacht werden. Austins origineller Zug war nun, nicht mehr die Kompositionalität der Sprache zum Leitgesichtspunkt der sprachanalytischen Philosophie zu machen, sondern den performativen Gesichtspunkt. Die Tatsache, dass sprachliche Ausdrücke mitgeteilt werden und dass Leute andere Leute auf nicht beliebige Weise etwas mitteilen und dies nicht beliebige Effekte hat. Statt Syntax also Pragmatik. Und unter pragmatischem Gesichtspunkt fällt zweierlei auf oder dreierlei auf. Erstens, dass durch sprachliches Handeln Kooperationsmodi spezifiziert werden. Zweitens, dass sprachliches Handeln ein gemeinsames Handeln der Kommunizierenden ist, also auf einem Common Ground geteilter Motive stattfindet. Und drittens, dass sprachliches Handeln Kooperationsmodi spezifiziert und zugleich selbst ein Modus der Kooperation ist. Ohne einen in der Kommunikation vorausgesetzten Common Ground der Kooperation kann Kommunikation Kooperation nicht spezifizieren. Und die Derrida-Searle-Debatte dreht sich implizit um die Tragfähigkeit dieses Common Grounds. Derridas und Searles Überlegungen sind implizit Antworten auf die Frage, wie die Tragfähigkeit des kommunikativen Common Grounds, gegeben, dass dessen Tragfähigkeit in der Kommunikation nur hypothetisch vorausgesetzt wird, kommunikativ gefestigt werden kann. Beide teilen also ein gemeinsames Interesse. Ihre Überlegungen fungieren aber de facto als einander entgegengesetzte Plädoyers. Searle plädiert für Ambiguitätsintoleranz. Wir sollten in einem Äußerungszusammenhang, so lässt sich Searles Position paraphrasieren, wir sollten in einem Äußerungszusammenhang sprachliche Ausdrücke nicht so benutzen, dass sie wechselseitig die Möglichkeitsbedingungen ihrer Nutzung negieren. Wenn wir uns daran halten und unsere Kommunikationspartner auf etwaige Fehlleistungen hinweisen, sodass sie sich korrigieren können, stützt das den Common Ground der Kommunikation. Derrida dagegen plädiert für Ambiguitätstoleranz. Wir sollten uns darauf verständigen, so lässt sich Derridas Position paraphrasieren, dass wir uns kaum verständigen können. Genau dies ist das Minimalverständnis, das den tragfähigsten Grund der Verständigung abgeben könnte. Und beide Positionen sind nicht unplausibel, aber sie schließen sich wechselseitig aus. Ihr wechselseitiger Ausschluss allein kann aber nicht begründen, das eine oder das andere Plädoyer für plausibel zu halten. Was also entscheidet die Plausibilität? Die Antwort ist Medien. Ob man eher einer Searle'schen Sichtweise der Dinge zustimmt oder eher einer Derrida'schen Sichtweise plausibel findet, hängt davon ab, welche mediale Infrastruktur einem vorschwebt, wenn man prototypisch an Kommunikation denkt. Searle denkt offenkundig an das Gespräch unter Anwesenden als prototypische Kommunikation. Denn in Gesprächssituationen können sprachliche Formen durch nichtsprachliche Mittel ambiguiert und disambiguiert werden. Also durch hochgezogene Augenbrauen, durch Gestik, Mimik und Ähnliches. In Gesprächssituationen stehen neben der Performance sprachlicher Formen von ihnen distinkte Handlungsmittel der Ambiguierung und Disambiguierung zur Verfügung. Eben Mimik und Gestik. Das legt nahe, von einer konkreten Handlungsmöglichkeit der relativen Vereindeutigung kommunikativen Geschehens auszugehen und im Sinne des Common Ground deren Realisierung zu empfehlen und zu fordern. Derrida dagegen denkt offenkundig an die einsame Textlektüre als prototypische Kommunikation. Denn in der Auseinandersetzung mit einem Text ist Verständnis fördernd, nicht zu schnell verstehen zu wollen. Das heißt also, das Verständnis gewissermaßen aufzuschieben, ist eine konstitutive Bedingung einer intensiven Textlektüre. Und beide nehmen sozusagen diese prototypischen Infrastrukturen der Kommunikation als, wenn man so will, repräsentative Situationen für Kommunikation überhaupt und entwickeln aus diesen Überlegungen heraus ihre Position zur Sprechakttheorie. Und man kann diese Haltung, die ist sozusagen, das ist keine rein intellektuelle Überzeugung, sondern es ist in der Tat sozusagen in der kommunikativen Performance von Searle und von Derrida abzusehen. Ich habe zwei Ausschnitte aus einmal ein Interview, das andere Mal zwei Vorträge von Searle, die zeigen können, inwiefern Searle als Philosoph tatsächlich einen mündlichen Gestus pflegt. Das heißt, dass die Mündlichkeit für ihn sozusagen das Primat von Kommunikation ausmacht, ist gewissermaßen sein Habitus, ja? Der Denkstil, wenn man so will. Und zwar möchte ich Ihnen zwei Ausschnitte zeigen. Einmal Searle, das muss ungefähr irgendwann Anfang der 80er Jahre gewesen sein, wo er sich über Consciousness auseinandersetzt, über Bewusstsein und die Kausalität des Bewusstseins und performativ, gestisch ein Argument zur Geltung bringt. Und der zweite Ausschnitt ist jüngeren Datums. Und wir sehen, wie Searle auf sozusagen dasselbe Mittel der Plausibilisierung zurückgreift, wie sozusagen in vorliterarischen Memotechniken er gewissermaßen Bausteine des Argumentierens hat, die er über Jahrzehnte versetzt immer wieder neu aufrufen kann und damit sozusagen gar kein intellektuelles Problem hat.
To look out at events in the world and find an experience of a connection between the events. Whereas what I'm suggesting is the actual experience of causation is in our ordinary perception and action. That is an experience of acting, that's intentional causation, moving our bodies, or if you like, in perception, our bodies are affected by the outside world. Once again, we experience the world causally impacting on our bodies.
Well, wouldn't you suggest though, that the world of physics suggests that the whole universe is made up of nothing but
and find an experience of a connection between the events. Whereas what I'm suggesting is the suppose that there's no experience of causation. And it seems to me it's something we experience every day. Just watch. And my arm went up. Now, why did it go up? Well, I decided to raise it. A mental event, my decision, actually caused a physical event. Somebody thinks that can't happen, or I can't experience that? Mm-hmm. You just watch me. So there was a basic mistake in Hume. He was looking at the wrong...
Also dieses Armheben, darauf kommt es mir an, sozusagen, dass sozusagen die gestische Performance eine bestimmte Vorstellung von Kausalität stützen soll. Und wir haben sozusagen dasselbe Argument sozusagen Jahrzehnte später genauso.
Exists itself as a neurobiological phenomenon realized in the brain. And now proposition number 4, it functions causally. It's
Jetzt hat er sich offensichtlich aufgehängt. Okay, Sie verstehen das Argument, dass sozusagen nach einer großen Zeitstrecke sozusagen derselbe Baustein des Argumentierens identisch ausagiert wird. Und jetzt im Gegensatz dazu Derridas explizit literarische Haltung zum Argumentieren. Also er wird hier in diesem Interview eine Attitüde vorstellen des Argumentierens, die er ablehnt. Und zwar ist das, was er dann den Ready-Made Discourse nennt. Ja? Und er reklamiert dann für sich, I have nothing ready-made. Ja? Ich habe nichts Fertiges. Alles, was ich produziere, ist unmittelbar originär. Und das ist eine typisch literarische Form, weil wenn ich einmal etwas schreibe, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dasselbe nochmal zu schreiben. Ja, also der Originalitätsimperativ ist ein literarischer Imperativ.
When we spoke in Paris and you did that improv in the apartment, you said something offhand. You said, it's very American of you, Amy, to just sort of give me a topic and ask me to speak. What did you mean by why would it be very American? What struck you about that?
Parce que l'expérience, ce que je veux dire par américain ici, évidemment l'usage du mot américain est peut-être un peu abusif, bien sûr. Ce que j'appelle américain ici, c'est deux choses. L'une qui est un peu abusive, l'autre qui l'est moins. Ce qui est un peu abusif, c'est l'attitude utilitaire, manipulatrice. Voilà, on a besoin de ça, do it. Sur tel terme, allez-y. Action. Alors évidemment, tous ceux qui font du cinéma font ça. Mais le cinéma, c'est américain, vous savez. Le cinéma est plus américain qu'autre chose. Aujourd'hui, l'expérience mondiale du cinéma est largement, comme vous le savez très bien, largement commandée, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, commandée par, quand même, la culture américaine. Bon, ça c'était la chose, comment dire, abusive. L'usage abusif du mot américain, l'usage un peu vague du mot américain. L'usage moins vague et moins abusif, c'est que souvent, dans l'université américaine, et déjà la première année où j'y étais, en 1956, j'ai remarqué ces situations, à la fois sociales et académiques, où quelqu'un demande à quelqu'un d'autre, ça peut être un professeur à un étudiant, ou un étudiant à un professeur, ou un étudiant à un étudiant, could you elaborate on this thing? Could you elaborate? And you, voilà, je te donne un mot et go and work, ok? À partir d'un mot, là, elaborate. Et aujourd'hui encore, des étudiants américains, during my office hours, they just come and say, could you tell me more about this or that? Could you elaborate on this? Et ça, ça ne se ferait pas en France, par exemple, c'est exclu, que quelqu'un dise à quelqu'un, alors, pouvez-vous elaborate, je ne sais pas comment dire ça en français. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins probable. Ça arrive quelquefois, et ça aussi, c'est américain, c'est américain au premier sens, abusif dont je parlais, ça arrive dans les interviews radio-télévisées où des journalistes pressés et utilitaires, des journalistes manipulateurs, pensent qu'on peut demander à quelqu'un, parce qu'il est philosophe, parce qu'il est professeur de philosophie, de tout d'un coup parler de l'être. Hein. comme si on appuyait sur un bouton et puis on avait a ready-made discourse on being or love. Non, I have nothing ready-made. Okay? Donc, il y a un sens abusif du mot américain qui concerne toutes les attitudes cinématographico-journalistico-manipulatrices. Et puis, il y a un sens plus strictement américain qui fait référence à cet usage qu'on a dans l'université de demander à quelqu'un to elaborate. Voilà.
Zum Abschluss möchte ich einige Punkte sozusagen nochmal thesenartig anreißen, die mir generalisierungsfähig zu sein scheinen. Mediale Formen sind mediale Normen. Gegen mediohistoriografischen Essentialismus kann man feststellen, dass in der Kommunikation mediale Normen gewissermaßen richtungsgebend sind. Und es sind weniger sozusagen oder nicht nur technische Gegebenheiten der Kommunikationsmittel, sondern es sind sozusagen prototypische mediale Infrastrukturen, die in Argumenten funktionieren. Zweitens, die Praxis reflexiven Denkens macht sich gewissermaßen zum Servomechanismus medialer Formen, wenn sie nicht auf die medialen Kommunikationsbedingungen des reflexiven Denkens reflektiert. Und drittens, das Pluraletantum der Medien anzuerkennen, die Vielheit der Medien anzuerkennen, heißt, inkommensurabel erscheinende Philosopheme durch das Denken ihrer medialen Voraussetzungen zugleich zwanglos und rigoros nebeneinander gelten lassen zu können. Vielen Dank.